Guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt bei diesem schönen Wetter. Erst ein Gottesdienst und dann nachher raus in die Natur. Ich weiß nicht, was ihr heute macht. Wir werden heute noch grillen. Oh ja, das habe ich jetzt auch verstanden. Sehr schön. Ja, es geht heute heute in dem ganzen Gottesdienst ist Verkündigung. Alle miteinander verkündigen wir. Auch der, du heute gekommen bist, da wo du mitgesungen hast und da wo du es von deinem Herzen her auch so meinst, eröffnet sich Verkündigung im Lied. Und ist Gottesdienst, es ist alles Predigt. Weil wir die gute Botschaft herausrufen, manchmal auch sehr leise, weil wir so sind, aber vor allen Dingen aber auch in dieser Klarheit. Jesus Christus, Gottes Sohn, ist unser persönlicher Sieger. Und das ist Grund zu feiern, und zwar nicht nur einmal im Jahr und nicht nur an besonderen Tagen, sondern an jedem Tag. Die Schwierigkeit ist, dass dieser Name, wenn er nicht hochgehalten wird und wenn er nicht in unseren Herzen Raum bekommt durch die Kraft des Heiligen Geistes, er tatsächlich in Vergessenheit gerät. Er zur Seite geschoben wird. Und deswegen braucht es immer wieder eine Erneuerungsbewegung. Morgen ist Reformationstag. Morgen ist Reformationstag und wir haben diesen Tag, er ist kein Feiertag mehr, also nicht in allen Bundesländern, in ganz wenigen. Und Reformation heißt nichts anderes als Erneuerung, Umgestaltung. Ich glaube, dass unsere Zeit mehr denn je Umgestaltung braucht. Und wenn nicht wir als Christinnen und Christen oder als Fragende, wenn nicht wir, wer sollte Gott nicht bitten, diese Erneuerung wieder hineinzubringen in die Familien, in die Ehen, in die Städte, in die Länder, in diese ganze Welt. Diese Welt brennt ein Stück weit. Und dieses Feuer ist gelegt von wem? Es ist gelegt von dem, der dieses Wehe in Jesaja 5,20 hört. Weh denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus Sauer süß und aus Süß sauer machen. Jesaja 5,20. Wehe denen. Und unsere Aufgabe ist nicht, in diesen Weheruf einzusteigen, sondern die Größe und die Macht und die Herrlichkeit Gottes hineinzubitten. Herr, erbarm du dich. Erbarm du dich über unsere Kinder, über die Kindeskinder, über die kommenden Generationen. Erbarm du dich aber auch über die, die jetzt im Moment an der Front Dienst tun, die jetzt um ihr Leben erschreckend wirklich Angst haben müssen. Erbarm du dich über die, die fliehen. Erbarm du dich aber auch über die, die, wie ich es gerade gelesen habe, die Böses gut heißen und Gutes böse. Wie kriegen wir das heute überhaupt hin? Ich habe jetzt mitbekommen, dass Twitter verkauft wurde für 4,4 Milliarden. Kraftvolles Geld. Was passiert jetzt über diesen Informationsträger? Welche Kanäle, was wird an Botschaft weitergegeben? Wir kriegen so viele Botschaften, ich weiß nicht, wie es euch geht. Auch auf mein Handy. Ich weiß nicht, wer von euch kein Handy hat. Da ist eine Person, die hat sich gerade gemeldet. Hat noch jemand kein Handy? Zwei. Das sind die Mutigen. Und du auch. Drei. Aber sonst, wir schauen. Also ich kann es nur für mich sagen. Auch Churchill ist ja auf dem Handy. Wie wunderbar, dass wir wissen, wenn an der Pinnwand was Neues aufgezeigt wird, wo eine Einladung ausgesprochen wird, was in der Gemeinde passiert oder angeboten wird. Aber es ist aber auch so, dass du permanent Botschaft aufnehmen musst. Das ist anstrengend. Was ist wahr, was ist nicht wahr? Wir feiern Gottesdienst und damit jeden Sonntag feiern wir Erneuerung. Weil wir nämlich, und ich kann es so für mich sagen, in einer einzigen Woche so viel aufnehme, dass ich hier und da wirklich ein Stück weit gebeugt in den Gottesdienst gehe. Und wenn Gott mir dann in Anführungsstrichen so entgegenkommen darf und meine Seele gut tut, mich aufrichtet, dann gehe ich gestärkt in die neue Woche. Diese Botschaftsträger sollen und wollen wir sein. Und wir wollen wach sein und die Zeichen der Zeit verstehen. Die Zeichen der Zeit richtig deuten, ist eine große Herausforderung. Ich ganz persönlich empfinde, dass wir einer Situation sehr ähnlich unterwegs sind, die schon mal stattgefunden hat. Es gibt unter der Sonne nichts Neues. Und ich lese jetzt aus 1. Mose 11, die Verse 1 bis 10. 1. Mose 11, die Verse 1 bis 10. Und ich empfinde, dass wir sehr stark genau in diesem Zeitfenster erneut sind. Damals sprachen die Menschen noch eine einzige Sprache, die allen gemeinsam war. Als sie von Osten weiterzogen, fanden sie eine Talebene im Land China. Dort ließen sie sich nieder und fassten einen Entschluss. Los, wir formen und brennen Ziegelsteine, riefen sie einander zu. Die Ziegel wollten sie als Bausteine benutzen und Teer als Mörtel. Auf, jetzt bauen wir uns eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht, schrien sie. Dadurch werden wir überall berühmt. Wir werden nicht über die ganze Erde zerstreut, weil der Turm unser Mittelpunkt ist und uns zusammenhält. Da kam der Herr vom Himmel herab, um sich die Stadt und das Bauwerk anzusehen, das sich die Menschen errichteten. Er sagte: Sie sind ein einziges Volk mit einer gemeinsamen Sprache. Was sie gerade tun, ist erst der Anfang, denn durch ihren vereinten Willen wird ihnen von jetzt an fast jedes Vorhaben gelingen. Wir werden hinuntersteigen und ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr den anderen versteht. So zerstreute der Herr die Menschen über die ganze Erde. Den Bau der Stadt mussten sie abbrechen. Darum wird die Stadt Babylon Verwirrung genannt, weil dort der Herr die Sprache der Menschen verwirrte und alle über die ganze Erde zerstreute. Es ist unsagbar viel gerade im Geschehen, dass bestimmte Machtblöcke versuchen, Weltherrschaft, nicht das erste Mal, aber erneut, in den Mittelpunkt ihrer Aussage zu stellen. Wir zuerst und wir wollen das Sagen haben. Dass wir uns nicht falsch verstehen, es ist nichts gegen das Bauen und Gestalten gesagt. An sich tun wir das ja gerne. Ich weiß noch, wie ich als kleiner Mensch so gerne mit Bauklötzen gearbeitet habe. Ich weiß nicht, ob ihr auch sowas hattet, so einen Bauklotzkasten. Davon hatten wir drei. Und die haben wir sogar bemalt und so. Und dann wollten wir nebeneinander, wer baut den höchsten Turm, ohne dass er umfällt. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch gemacht habt. Das hat uns Spaß gemacht. Dem anderen voraus zu sein und der Turm muss etwas höher sein. Das liegt irgendwie ein Stück weit in uns, sich zu messen. Auch weiter, höher, schneller. Wir sind ja in einer Geschwindigkeit unterwegs, die kein Maß findet mehr. Es ist eine Maßlosigkeit, die sich, wollen wir sagen, eingeschlichen hat oder die schon damals auch da war, die in dieser Weltzeit auch bei uns jetzt neu uns vergegenwärtigt wird. Ja, so sind wir. Wir bauen, wir wollen größer, stärker, weiter und wir wollen uns einen Namen machen. Heute geht es ja um den Namen des Allerhöchsten, Jesus Christus. Und es ist interessant, dass, wie ich es vorhin schon sagte, wenn er an die Seite gestellt wird, vielleicht auch behutsam, gar nicht so auffällig, dann geht es um andere Namen, die gehoben werden. Manche sind gerade unterwegs, die wollen sich einen großen Namen machen, sie machen sich einen Namen, aber da bin ich wieder bei Jesaja 5,20, weh denen, die Böses gut und Gutes bös nennen. Der Entschluss des Menschen, etwas zu schaffen, liegt also uns sehr nahe, auch dir und mir. Und es ist auch nichts dagegen zu sagen, dass man Heimat kennt, Vaterland kennt, dass man eine Muttersprache kennt, das ist urmenschlich. Das ist großartig, sich zu unterhalten. Wenn ich mit Vadim kommuniziere, dann machen wir das über eine App auf seinem Handy. Und das ist großartig. Man spricht in seiner Sprache hinein und dann kommt es in Schriftform in seiner Sprache raus und er kann es lesen und andersrum auch. Und so können wir kommunizieren. Ich glaube, es dauert nicht viele Jahre mehr. Dann werden wir wieder eine Sprache haben, die durch die Möglichkeit der elektronischen Hilfe eine Sprache sein wird, die wir dann alle sprechen können. Interessant die Zeit, nicht? Und interessant auch, wie Menschen Türme bauen um letztlich dann diesem Turm die Mitte zu geben. Wir brauchen eine Mitte im Leben. Wir brauchen eine Mitte im Leben. Wir brauchen es, um nicht hochmütig zu werden. Wenn wir uns aber meinen, eine Mitte selbst bauen zu können, wie dieser Turm gebaut wurde, und wir meinen tatsächlich, den Himmel sozusagen entdecken zu können für uns und Himmelsflieger zu werden, Himmelsstürmer zu werden, dann werden wir, wie es in dieser Geschichte auch zeigt, wir werden merken, wir werden es nicht erreichen. Keiner kann so nach oben gehen, nur einer kann vom Himmel herabkommen. So steht es in Johannes 3,13. Christus Jesus ist herabgekommen. Und deswegen ist die allererste Frage heute Morgen: Wie ist es in deinem Leben mit dem Bauen von Türmen? Wie ist das? Was ist dein Lebensinhalt? Wie gestaltest du dein Leben? Was baust du? Und was verbindest du damit? Schafft das in dir Identität? Bist du so mächtig stolz darauf, dass dein Herz daran hängt? Dass dieser Platz, der eigentlich Jesus vorbehalten ist, dass ein anderer diesen Platz einnimmt? Es kann ein Bauwerk sein, aber auch übertragen gesprochen, es kann etwas anderes sein in deinem Leben. Was die Anbetung und was die Mitte in deinem Leben ausmacht. Der Turm steht für Schuld, die man anfängt aufzuhäufen. Der Turm steht für etwas, was Gott nicht die Ehre gibt, sondern was Gott außen vor lässt und was das eigene in die Mitte holt. Es kann das eigene Tun sein. Ich weiß nicht, wo du gerade unterwegs bist, mit welchen Fragestellungen. Vielleicht sind es auch Süchte, die zu einem Turm geworden sind. Ich selbst bin gefragt, inwieweit sind Türme in meinem Leben oder vielleicht ein Turm, der tatsächlich eins vollbringt. Er führt mich weg von Jesus. Er führt mich in andere Abhängigkeiten. Und der Fürst dieser Welt, der freut sich darüber. Ich lade euch ein, baut nicht solche Türme. Ich bin selbst so eingeladen. Lasst uns nicht anfangen oder lasst uns nicht weiterbauen, solche Türme zu bauen. Auch wir als deutsches Volk. Was sind wir stolz auf dieses Wirtschaftswunder, was wir erlebt haben? Wo reden wir nicht überall mit, weltweit? Und wenn das aber nicht unter der Ehrfurcht Gottes geschehen ist, unter dem, dass ich demütig bleibe vor meinem Gott, da ich weiß, was gut ist und was er von mir will, wie es in Micha 6, Vers 8 steht, was er fordert von mir, nämlich sein Wort zu halten, Liebe üben und demütig sein vor meinem Gott, vor seinem, also wir vor Gott, unserem Vater. Ich lade dich ein, einmal wirklich zu entrümpeln, hin wirklich durchzuschauen in deinem Leben, ob die Beziehung klar ist, dass Jesus auf dem Thron sitzt in deinem Leben. Dass er es ist, an dem du Ausrichtung bekommst, von dem du Identität bekommst, der dir schon längst einen Namen gegeben hat. Wir müssen uns nicht einen eigenen Namen machen. Das ist eine Fehlentwicklung. Sondern Jesus hat uns in seinem Kommen, durch sein Kommen, einen Namen gegeben. Diese Geschichte, die damals stattfand zwischen Euphrat und Tigris, diese Geschichte ist spannend, denn alles das, was hier auf der Erde geschieht, kommt vor Gottes Thron. Jedes Tun, jedes Gestalten. Und das ist gut so. Denn Gott ist ja interessiert, dass wir der Rettung weiter Raum geben. Gott ist interessiert, das Schlechte aus unserem Leben uns abzunehmen. Er nimmt uns das Schlechte ab. Er entlastet uns damit und will uns das Gute geben. Hier ist es ein interessantes Tun. Er kommt herab vom Himmel und schaut sich das an. Das ist von der Vorstellung her, ich weiß nicht, welche Vorstellung du da hast, Jesus und Gott ist ja überall, der Heilige Geist ist überall. Es ist also kein schweres für ihn hineinzusehen. Aber interessant ist, was sein Beschluss ist und sein Tun in dieser Situation. Er verwirrt die Sprache. Sprachverwirrung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, in einer Familie, wo man zusammen unterwegs ist, da kann auch es zu Sprachverwirrungen kommen. Das eröffnet sich durch ein Thema und man kann sogar die gleiche Sprache sprechen, aber versteht sich nicht. Man versteht sich nicht. Man ist sich gegenüber und versteht sich nicht. Hier wird es eingesetzt. Warum? Um zu strafen? Ist das der erste Gedanke, der kommt, wenn man diesen Text nachdenkt? Gott straft und führt auseinander, weil er straft? Das ist nicht Gott. Gott in Jesus Christus bleibt der liebende Vater. Und er eröffnet immer da, wo ich in eine Sackgasse gehe, eröffnet er mir die Möglichkeit, aus dieser Sackgasse hinauszukommen. Die Sprachenverwirrung ist von Gottes Seite ein Instrument, dass ich mich wieder einfinde vor ihm. Dass ich mit ihm darüber spreche, wie es zu dieser Sprachverwirrung kommt, was die Begründung ist dafür. Ein neutestamentliches Beispiel ist Paulus, als er noch Saulus war. Er war ein Christusverfolger und ein Christus war für ihn das rote Tuch schlechthin. Und er erlebte eine Sprachverwirrung, indem dass er erstmal zum Schweigen gebracht wurde. Er wurde blind und er hat erstmal gar nichts mehr zu sagen. Alles, was bis dahin bei ihm unterwegs war, war in Frage zu stellen. Wenn du an einem Punkt bist, wo dein Leben in Frage gestellt ist, wodurch dein Erleben, durch das, was du in deinem Leben bisher erlebt hast, wo du einfach sagst, ich kann das manchmal gar nicht mehr entschlüsseln. Ich finde gar keine Worte mehr dafür. Da lade ich dich ein, das zu glauben, dass Jesus umso mehr, der liebende Vater, umso mehr an deinem Herzen arbeitet. Lass dir mal diese Perspektive schenken. Ich lasse sie mir auch schenken. Dass der liebende Vater ganz dicht an dir dran ist. Gerade in dem, dass du dieses Verwirrtsein, diese Sprachlosigkeit, diese Distanz zu dir selbst vielleicht auch, du sie spürst, dann lade ich dich ein zu glauben, dass Gott das Gute bereithält. Dass Gott längst sieht, was du brauchst, was dein Herz braucht, was dein Verstand braucht, was du brauchst im Umfeld, in dem du tätig bist. Die Stadt Babylon war die Stadt der Verwirrung. So kann sie übersetzt werden. Die Stadt, in der dieser Turm gebaut wurde, war die Stadt der Verwirrung. Ich habe das Gefühl heute, die Welt ist in Verwirrung. Die Welt ist in Verwirrung. Es ist wie eine große Stadt. Man kann sich gar nicht mehr heraushalten, auch das, was gestern in Seoul passiert ist. Auf dieser Halloween-Fete sind es jetzt 120 Tote oder noch mehr. Schrecklich durch eine Massenpanik. In den Städten werden immer wieder Türme gebaut und über diese Welt wird etwas geschüttet, zum Beispiel auch Halloween, wo die Fratzen plötzlich das sind, was man suchen soll, das sind, was man anziehen soll, das sind, was man irgendwie feiern soll. Jetzt höre ich natürlich sofort die Gegenmaßnahmen, die sagen, hey, jetzt sei doch mal ein bisschen locker, ein bisschen entspannt, Alter. Das ist einfach ein bisschen verkleiden, das ein bisschen gruseln, ist nicht viel. Ich empfinde, dass da mehr herüberkommt. Ich kann es nur für mich persönlich sagen. Es finde ich auch interessant, dass es genau den Tag übernommen hat, der Reformationstag ist. Es ist auch eine Umwandlung in Halloween. Endlich in ein anderes Gewand steigen. Endlich ein anderer sein. Endlich eine Seite hochführen, zur Geltung bringen, die in irgendeiner Weise vielleicht versteckt die ganze Zeit da ist. Ist ja nur Spaß. Unser Tun wirft etwas aus. Wem gehört dein Herz? Deine Anbetung? Ist es Christus Jesus? Ich habe, und damit gehe ich jetzt weg von diesem Text, ich komme zu einer Stelle, die ich ganz, ganz wertvoll finde und mit euch ansehen will. Als Hilfe, wie ich es lernen kann, dass bei mir sich nicht auch Türme anhäufen oder ein Turm gebaut wird, der mich wegbringt von diesem lebendigen Gott. Paulus schreibt dazu im Philipperbrief, im zweiten Kapitel, etwas ganz Wunderbares. Und ich habe jetzt die Hoffnung für alle, das ist eine Übertragung. Und es ist in einer Frage geführt. Also es sind Fragen, die jetzt gestellt werden. Und vielleicht darfst du diese Frage auch als eine Frage für dich mitnehmen. Die habe ich für mich auch mitgenommen. Und das ist für mich eine Hilfe, zu fragen, baue ich meinen eigenen Turm oder sitzt Jesus Christus auf meinem Thron, auf seinem Thron und ich darf ihn anbeten, so rum. Also, Philipper 2, helft und ermutigt ihr euch als Christen gegenseitig. Seid ihr zu liebevollem Trost bereit? Spürt man bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Heilige Geist schafft? Verbindet euch herzliche und mitfühlende Liebe. Darüber würde ich mich sehr freuen. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr die gleiche Gesinnung habt, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Neid noch blinder Ehrgeiz sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, denkt von euch bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht immer zuerst an euch, sondern kümmert und sorgt euch auch um die anderen. Ich lade euch ein, das mitzunehmen. Aber der Schlüssel, um dem Raum zu geben in deinem Herzen, in meinem Herzen, um dem Heiligen Geist Raum zu geben, um in dieser Gesinnung auf dem gleichen Weg zu sein und zu bleiben, braucht dieses Vorbild Jesus Christus. Orientiert euch an Jesus Christus. Obwohl er Gott in allem gleich war und Anteil an Gottes Herrschaft hatte, bestand er nicht auf seinen Vorrechten. Nein, er verzichtete darauf und wurde rechtlos wie ein Sklave. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und lebte als Mensch unter uns Menschen. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch herrlich zu sich erhoben und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus Christus werden sich einmal alle beugen, alle Mächte im Himmel, alle Menschen auf der Erde und alle im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme soll zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Auf dieses Erleben gehen wir zu. Alle Nationen, alle Völker, jeder Einzelne wird bekennen, ob er bis dahin geglaubt hat oder nicht, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der alle Herrlichkeit hat. Aber das Großartigste ist, dass er möchte, dass wir durch unsere Haltung, unsere Liebe, unser Ausgerichtetsein auf ihn, vielen Menschen diese frohe Botschaft, die wir im Glauben selbst annehmen konnten, auch weitergeben. Dass wir sie nicht für uns allein behalten. Und ich wünsche euch, dass das mit uns allen geht. Und wir das feiern, aber wir auch dranbleiben. Wir uns erinnern, ermutigen. Sei mutig und stark. Und wir dürfen dem trotzen, was im Moment passiert weltweit. Weil wir die Botschaft haben auf unserer Seite. Christus ist der Herr. Christus ist der Sieger. Christus ist der Auferstandene. Christus ist der Heiland. Christus ist der, der wahrhaftig Gottes Sohn ist. Und er hält dich, er hält mich, er hält die ganze Welt in seiner Hand. Die ganze. Amen.